HR Info. Netzwelt.
Der Wahlkampf um die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten tobt nicht nur bei merkwürdigen und bizarren Debatten zwischen den Spitzenkandidaten im Fernsehen. Dieser raue Ton, der dort angeschlagen wird, bestimmt die Auseinandersetzung der politischen Lager im Internet seit vielen Jahren. Da wird nicht nur mit harten Bandagen, sondern auch mit massenhaft Desinformation, mit Manipulation und Fake News gearbeitet. Die großen Social-Media-Plattformen, die hecheln hinterher, um zumindest die gröbsten Märchen und Falschmeldungen aus dem Netz rauszuwerfen. Nun wird der Ruf nach noch mehr Regulierung für diese Plattformen immer lauter, auch in Europa und in Deutschland. Aber wie weit darf Regulierung gehen und wann beginnt Zensur? Der Frage will ich heute nachgehen in der HR-Info-Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Das Phänomen Fake News und Desinformation, ja, das ist so alt wie das Netz selber. Schon vor 25 Jahren beklagten sich Nutzer darüber, dass sich im Internet zu viel Unsinn und zu wenig falsifizierte und verifizierte Informationen finden lassen. Mit dem Social Media Boom explodierte die Masse an ungeprüften Informationen. Aber das alles gehört zu einem äußerst wichtigen Gut, nämlich dem Recht auf freie Meinungsäußerung, auch wenn das frei Geäußerte völliger Unsinn ist. Rainer Battefeld bringt uns auf den Stand der Fake News-Dinge.
Liebe Zuschauer, ich bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit für die Sendung Der Schwarze Kanal von und mit Karl Eduard von Schnitzler.
Was würde er wohl heute sein, der Karl Eduard von Schnitzler, der in der DDR Jahr aus Jahr ein Nachrichtenschnipsel aus dem verpönten Westfernsehen kommentierte und die verirrten Schäfchen, die verbotenerweise ARD oder ZDF schauten, so wieder auf den rechten Weg zurückführen wollte? Wäre er heute ein Star bei Twitter mit Tausenden von Followern, ein Prominenter bei Facebook, hätte er seinen eigenen YouTube-Kanal oder wäre er vielleicht doch nur eine Galionsfigur, ein Aushängeschild für die geheime Armee derjenigen, die im Internet anonym propagieren, für die Trollfabriken oder Trollfarmen, die unerkannt agieren, bevor sie schließlich auflegen. Denn gelegentlich fliegen sie auf. Im Jahr 2019 hat Facebook ein Netz aufgespürt, das dort für fast 300 Facebook-Seiten und 75 unterschiedliche Accounts verantwortlich war. Angeblich steckte die russische Medienagentur Sputnik dahinter. Ihr Ziel, Propaganda im Sinne von Putin zu betreiben. Kein Einzelfall. Der britische Technologiejournalist David Patrick Caracos berichtete auf einer internationalen Konferenz in Athen über einen arbeitslosen Autor namens Vitali, der in St. Petersburg angeheuert wurde, um russlandfreundliche Nachrichten während des Konfliktes mit der Ukraine zu schreiben.
On the first floor was Vitali, writing fake news.
Im ersten Stock saß Vitali zusammen mit seinen Kollegen und schrieb Fake News. Im zweiten Stock war die Social-Media-Abteilung. Hier wurden Karikaturen und Memes produziert für alle sozialen Netzwerke, um die Linie des Kreml zum Ukraine-Konflikt zu propagieren. Im dritten Stock saßen die Blogger. Es gab zwei Arten davon. Die ersten waren die angeblichen ukrainischen Blogger. Die schrieben, wie schrecklich die Situation in Kiew war, dass Teile der Stadt keinen Strom mehr hatten und dass den Kindergärten das Essen ausging. Die zweiten waren die angeblichen amerikanischen Blogger. Sie schrieben darüber, dass ganz Amerika die Aktionen von Putin unterstützt und die Ukrainer nur Faschisten sind. Solche Sachen eben.
Es ist kein Geheimnis, dass Russland viel Geld in seine Außenwirkung steckt und dabei nicht kleckert, sondern klotzt. In den vom russischen Staat finanzierten Auslandssender RT, der bis vor einigen Jahren noch Russia Today hieß, wurden im Jahr 2013 laut Wikipedia 250 Millionen Euro gepumpt. Das Ziel des Senders ist es, Russland im Ausland gut darzustellen. Der Sender ist über Satellit und sogar in deutscher Sprache auch bei uns zu empfangen, vor allem ist er aber mit einem eigenen Kanal bei YouTube zu finden. Aber wie ausgewogen sind die Nachrichten? Ist das am Ende nicht bloß Propaganda? Das Medienmagazin ZAP des NDR konnte mit der ehemaligen RT-Journalistin Lea Frings sprechen.
Also wer sich heute die Berichterstattung von RT Deutsch anschaut, der sieht einfach, dass es an Glaubwürdigkeit fehlt und auch an wirklicher Professionalität.
Fake News und Propaganda in den sozialen Medien, damit steht der russische Staat nicht allein da. Auch China mischt kräftig mit, nicht unbedingt bei YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram. Diese Seiten und noch viele mehr werden in China vom Staat geblockt. Man hat aber eigene Gegenstücke dazu entwickelt, zum Beispiel den Messenger-Dienst Tencent, den jeder Chinese kennt. Das Magazin Forbes berichtete in diesem Juni von der 50-Cent-Armee. Dahinter stecken vom chinesischen Staat finanziell unterstützte Kommentatoren. Ihre Zahl soll zwischen 500.000 und 2 Millionen Menschen liegen, die zum Beispiel bei Tencent pro-chinesische Positionen vertreten. Der Name 50-Cent-Armee rührt daher, dass die Kommentatoren für jeden Post in den sozialen Netzwerken in China umgerechnet 50 Cent Entlohnung erhalten. Fake News sind nicht gern gesehen. Oder ist es nur eine andere Sichtweise, die man akzeptieren sollte? Da sind wir am Ende doch wieder bei Karl Eduard von Schnitzler, der sich am Ende seiner letzten Sendung des Schwarzen Kanals unbeugsam gab. Doch, er wäre heute wohl ein Star in den sozialen Medien.
In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen. Als Waffe im Klassenkampf zur Förderung und Verteidigung meines sozialistischen Vaterlandes. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen, auf Wiedersehen.
Hier ist hr-info-Netzwelt. Mein Thema heute, der Kampf gegen die Desinformation im Netz. Wie weit darf Regulierung gehen und wo beginnt die Zensur? Rainer Battefeld hat in seinem Beitrag geschildert, was Fake News sind und wie Desinformation im Netz funktioniert. Die Medienanstalten der Länder haben am 1. Oktober ein Gutachten zur Desinformation veröffentlicht. Vorgehen gegen Desinformation ist fundamental für die kommunikative Basis unserer Gesellschaft. Das steht da als Titel drüber. Dr. Tobias Schmidt ist der Chef der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und mit ihm will ich jetzt über die Ergebnisse der Studie, ja, oder des Gutachtens reden. Herr Schmidt, das Motto der Landesanstalt für Medien in NRW lautet: der Meinungsfreiheit verpflichtet, so steht es auf Ihrer Webseite. Schaue ich in die ersten Sätze des Gutachtens, dann kann ich daraus ablesen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Landesmedienanstalten treibt die Sorge um, dass das Phänomen Desinformation, das Phänomen Fake News an den Grundfesten der Demokratie und den Kernelementen des sozialen Miteinanders in unserer Gesellschaft rüttelt. Warum ist das so?
Warum ist das so? Weil Desinformation erstens ein gesellschaftspolitisches Phänomen ist, dem man vielleicht noch ein bisschen mehr Kontur geben muss. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, Desinformation ist deswegen so ein wichtiges Thema, weil wir hier die spannende und vielleicht auch etwas bedrohliche Situation haben, dass das Herzstück einer Demokratie, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, benutzt wird, um eben gerade diese Demokratie zu schwächen. Und das ist natürlich eine ganz, wie soll ich sagen, freundlich formuliert, komplizierte, unfreundlich formuliert, infame Situation, weil eine Demokratie genau auf diesen Angriff unglaublich schlecht reagieren kann, ohne gleichzeitig eben ihr Herzstück auch zu gefährden, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, dem wir uns in höchstem Maße verpflichtet fühlen.
In diesem Gutachten findet sich eine Matrix, in der 7 dominierende Ausprägungen von Desinformation und deren Risiken für Gesellschaft und Demokratie dargestellt werden. Das ist ein bisschen Wissenschaftssprache. Was steht denn drin in dieser Matrix? Wo lauern die Gefahren? Wo sind die Fußangeln, über die man stolpern kann?
Das Erste und Wichtige an dieser Matrix ist zunächst mal, dass wir überhaupt differenzieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um sich diesem Thema sachlich zu nähern. Unter der Überschrift Desinformation sammelt sich momentan alles Mögliche. Und nicht alles, was unter Desinformation fällt, ist sozusagen perspektivisch ein Regulierungsgegenstand, sondern bestimmte Dinge davon sind eher ein gesellschaftspolitisches Problem, den man vielleicht mit einer Regulierung auch gar nicht sinnvoll begegnen kann. Deswegen war der Auftrag für das Gutachten, die verschiedenen Formen von Desinformation aus medienwissenschaftlicher Sicht zu differenzieren und dann aus juristischer Sicht zu überlegen, was könnten die angemessenen Antworten sein. Bei der Matrix, von der Sie sprechen, gibt es sozusagen 2 Parameter, nach denen man dann diese unterschiedlichen Formen der Desinformation bewertet. Nämlich einmal die Frage, was ist die Absicht dessen, der diese Desinformation sendet? Und auf der anderen Seite die Frage, wie weit weicht diese Desinformation von der Wahrheit ab? Und in diese Matrix können Sie dann die unterschiedlichen Dinge eintragen. Also ein Beispiel, ungenaue Berichterstattung durch Journalisten. ist etwas, wo man sagen würde, naja, die Absicht des Journalisten, ungenau zu oder falsch zu berichten, ist wahrscheinlich gering. Er weicht nur ein bisschen ab und die Abweichung von der Wahrheit ist wahrscheinlich nicht allzu groß. Insofern wäre das jetzt ein Fall, wo ich sagen würde, dass darüber mag man sich mal ärgern, aber das ist natürlich kein Gegenstand für die Regulierung. Ein anderer Fall wäre zum Beispiel, dass ich sage, ich habe eine unabsichtliche Irreführung von Inhalten. Also Inhalte sind zwar grob falsch, aber ich habe keine Absicht. Dann ist die Motivationslage eine andere als zum Beispiel bei dem Fall der unauthentischen Irreführung durch falschen Journalismus. Also jetzt nennen wir das mal beim Namen, sowas wie Breitbart, wo ich sagen würde, da ist nun die Absicht des Absenders eindeutig, er möchte irreführen. Die Abweichung selbst ist oft gar nicht so groß, das ist ja eher zum Beispiel, Beispiele sind so Dekontextualisierungen oder leichtere Abweichungen. Also das heißt, wir versuchen anhand dieser beiden Parameter, Absicht des Senders und Abweichung von der Wahrheit, zu gucken, wie schwer wiegt der Verstoß. Ob das dann schon die Antwort darauf ist, was die juristische Konsequenz ist, das ist damit noch nicht gesagt, sondern das soll man im ersten Schritt überhaupt klar machen. Es gibt eben mindestens mal diese 7 unterschiedlichen Formen von der ungenauen Berichterstattung über zum Beispiel die irreführende politische Werbung bis hin zur Propaganda. Und daraus leitet sich dann vielleicht auch ein Schema ab, wie man darauf regulatorisch reagieren könnte.
Im vergangenen Winter gab es ein Gutachten, das im Auftrag der Europäischen Union erstellt wurde und das kam zu dem Schluss, es müssen schärfere Regeln her für soziale Medien, wenn es um Fake Accounts, um Fake News, um Desinformationsschleudern im Netz geht. Und damals haben Sie von einem Systemversagen gesprochen. Was meinten Sie damit?
Naja, das liegt in dem Konstrukt, so wie wir es bisher haben. Das, was wir untersucht haben für die Europäische Kommission, ist der sogenannte Code of Practice. Der Code of Practice ist so eine Art Selbstverpflichtung der Industrie, sich ums Thema Desinformation zu kümmern. Und wir haben im Wesentlichen 3 Schwachstellen identifizieren können, die systematisch sind. Nämlich wir, das heißt die die Aufsicht haben und die das Ganze überprüfen sollen, haben keinen Zugriff auf die Daten. Das heißt also, wir sind auf das angewiesen, was uns die Plattformen zur Verfügung stellen. Wenn wir also fragen, wie viel, keine Ahnung, politische Werbung gab es bei euch, dann liefern uns die großen sozialen Netzwerke zwar einen Datensatz, wir können aber nicht überprüfen, ob der vollständig ist, wir können noch nicht mal genau überprüfen, wie die den überhaupt definiert haben. Das ist natürlich wenig sinnvoll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn was schief geht, uns das freiwillig ausgeliefert wird, naturgemäß nicht sehr groß ist. Und der zweite Punkt ist, es ist eine reine Selbstregulierung, aus der keine Konsequenz folgt. Also das ist sozusagen die denkbar weichste Form. Es ist noch nicht mal so, dass die ganze Branche verpflichtet ist, sondern nur die paar, die diesen Code of Practice unterschrieben haben. Und der dritte und ich glaube am Ende dann doch wichtigste Punkt und der, wie soll ich sagen, nimmt die Verantwortung wiederum ein bisschen von diesen Plattformen weg und gibt sie eher wieder der Politik, ist, es gibt gar keine Definitionen. Also wir sollen dort überprüfen, wie zum Beispiel mit Wahlwerbung umgegangen wurde. Das ist eine schöne Idee. Was ist denn jetzt Wahlwerbung? Wir sollen überprüfen, wie mit Desinformationen umgegangen wurde oder mit nicht gekennzeichneter politischer Werbung. Das ist eine schöne Idee. Was ist denn die Kennzeichnungspflicht? Was ist denn jetzt eine Desinformation? Also verstehen Sie, das Problem ist, man kann natürlich sagen, die sozialen Netzwerke tragen eine große Verantwortung und das tun sie auch. Und man kann auch sagen, die Regulierung müsste sich darum kümmern, müsste sie auch. Aber natürlich müsste es zunächst mal so sein, dass die Gesellschaft und für sie der Gesetzgeber überhaupt festlegt, was er denn damit darunter versteht. Und wenn das nicht geschieht, dann funktioniert der restliche Mechanismus in einem Rechtsstaat nicht.
Es gibt ja in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG. Muss das da reingeschrieben werden? Reicht das im Moment nicht aus, was da drin steht?
Das NetzDG ist ein Gesetz, das sich um einen anderen Tatbestand kümmert, nämlich schwerpunktmäßig um das Thema Hassrede, auch ein großes Thema und Problematik. Und die bewegt sich im Bereich des Strafrechts. Also das sind schwerpunktmäßig strafrechtlich relevante Delikte, die hier behandelt werden. Das muss auch klar sein. Desinformation nochmal, wir sind so nah am Recht auf freie Meinungsäußerung, dass wir hier höchst behutsam vorgehen sollten. Und ich halte das für keine glückliche Idee, Tatbestände rund um die Desinformation in den Bereich des Strafrechts zu schieben. Wenn überhaupt, dann ist das eine medienrechtliche Frage, bei der wir, also die Medienaufsicht, immer abwägen müssen, auf der einen Seite den Schutz einer stabilen Demokratie und auf der anderen Seite das Recht auf freie Meinungsäußerung. Also im NetzDG hat das Thema Desinformation meiner Einschätzung nach nichts zu suchen.
Im Medienstaatsvertrag haben die Bundesländer ja unter anderem Regelungen zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten auch bei geschäftsmäßig angebotenen Telemedien mit journalistisch-redaktionellem Inhalt geschaffen. Müssen die schärfer angewendet werden, diese Regelungen?
Nein, die Norm ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Der Medienstaatsvertrag ist ja noch nicht in Kraft getreten. Insofern sind wir noch nicht dazu gekommen, die Norm anzuwenden, weil wir natürlich warten müssen, bis das Gesetz in Kraft ist. Ich glaube, die Norm ist deswegen so bemerkenswert, weil sie, soweit ich das mitbekomme, auch im europäischen Kontext, die erste gesetzgeberische Maßnahme ist, die überhaupt schwerpunktmäßig auf das Thema Desinformation zielt. Und insofern finde ich, ist die ein guter Schritt. Und sie ist noch aus einem zweiten Grund ein guter Schritt, und der ist mir ganz wichtig. Sie zielt nicht auf die Frage, ob der Inhalt gut oder schlecht ist, sondern sie stellt im Prinzip eine technische Frage, nämlich, ist journalistischen Standards genügt? So. Und das bedeutet, zum Beispiel ist eine Meinung als solche gekennzeichnet oder wurden zwei Quellen gehört. Mhm. Es beschäftigt sich aber ganz ausdrücklich nicht mit der Frage, was ist das für eine Meinung? Und ich glaube, darin liegt auch die Lösung für die Diskussion in der Zukunft. Ich glaube, wir sollten es eher vermeiden, uns die Frage zu stellen, ob der Inhalt jetzt richtig oder falsch ist. Das ist eine wahnsinnig gefährliche Frage und das ist man sehr schnell bei der Wertung. Was ich interessant fände, wäre, wenn man diesen Ansatz hier des Medienstaatsvertrages eins weiterdenkt und sagt, wo haben wir denn noch einen eher mechanischen Effekt? Und den gibt es ja und ich glaube, der ist auch ganz entscheidend, nämlich die Wirkmacht der Desinformation liegt ja oft nicht in dem einen Satz oder der einen Meinung, sondern sie liegt darin, dass sie dann durch die Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel Fake-Accounts, Social-Bots oder ähnlicher Elemente, künstlich so vervielfältigt wird, dass dadurch der öffentliche Kommunikationsraum manipuliert wird. Aber die Manipulation liegt in der Technik und nicht in der Meinung. So, und deswegen glaube ich, so wie der Gesetzgeber das hier gemacht hat, es würde Sinn machen, in diese Richtung weiterzudenken. Also zu überlegen, sollten wir nicht vielleicht unterscheiden zwischen dem Content und den mal weiträumig in Ruhe lassen, soweit er nicht strafrechtlich relevant ist, und der Mechanik. Und dann sagen, wahrscheinlich ist die gefährlichste Gruppierung sozusagen dieser Sachverhalte das sogenannte Coordinated Inauthentic Behavior, also das abgestimmte, nicht authentische Vorgehen über technische Tricks, wie zum Beispiel Fake Accounts, die eine Massenwirkung suggerieren, die gar nicht besteht. Und ich glaube, in die Richtung zu denken, scheint mir auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten der einzige Weg, weil wir da eben nochmal ganz wichtig nicht die Meinung in Frage stellen, sondern uns nur damit beschäftigen, ob die Verbreitung der Meinung unter Umständen, ob bei der Verbreitung der Meinung getäuscht wurde.
Nun gibt es Kritiker, Netzaktivisten, die halten Ihnen vor, Sie reden der Zensur das Wort, denn Regulierung grundsätzlich schade immer der Meinungsfreiheit. Was sagen Sie denen denn?
Ja, wenn die Welt so einfach wäre. Also das hören wir. Es ist nur so, das ist natürlich eine Grundsatzfrage und ich bin ganz grundsätzlich der Auffassung, dass Freiheit nur funktioniert, wenn wir ein paar Regeln einhalten. Und ich glaube, es ist sogar so, dass es vielleicht sogar unsere Pflicht ist oder jedenfalls mal unsere Chance, dass wir als Europäer in diese Diskussion, wie gehen wir jetzt mit dem Netz in Zukunft um, eine Komponente einbringen, die noch nicht da ist, nämlich die sogenannte rechtsstaatliche Freiheit. Also die Sicherheit, dass meine Freiheit im Netz sozusagen rechtsstaatlichen Schutz genießt. Und das bedeutet auch, dass ich innerhalb dieser Freiheit ein paar Regeln einhalten muss, so wie im allgemeinen Leben auch. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, wie sich die Themen Desinformation, Destabilisierung von Demokratien, wie sich das Thema Hass und Aggressivität entwickeln, dann ist es jetzt hohe Zeit, eine balancierte Antwort zu finden. Und die balancierte Antwort liegt nicht darin, dass sich jetzt die Unternehmen selber dazu irgendwas überlegen. Ich möchte nicht darauf angewiesen sein, dass Facebook mir sagt, was richtig oder was falsch ist, sondern ich glaube, wir, der Staat, die Gesellschaft, sollten diese Regeln definieren, eben um Freiheit zu erhalten. Die absolute Freiheit ohne jede Grenze führt eben, und das ist ja nun eine einfache historisch-soziologische Erkenntnis, nicht zu Freiheit, sondern zu Darwinismus. Und das ist am Ende das Recht des Lauteren.
Sie betonen ja, das haben Sie eingangs getan, immer wieder, dass Medienkompetenz gestärkt werden muss, der Nutzerinnen und Nutzer. Wer ist denn da in der Pflicht? Die Schule, die Uni, vielleicht auch wir, die ARD-Anstalten, wir Journalisten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger, mit Medien umzugehen, natürlich super wichtig ist, und zwar über alle Zielgruppen hinweg. Das ist nicht nur eine Frage von jungen Nutzerinnen und Nutzern. Die können oft Desinformation sogar besser erkennen als die Älteren. Das Hauptproblem bei diesem Thema Medienkompetenz ist tatsächlich, wie bringen wir dieses Wissen, das wir hier haben, wir wissen ja, wie man mit Desinformation umgeht, wir wissen, wie wir mit vielen anderen Bereichen in den Medien umgehen, wie bringen wir dieses Wissen zur Bevölkerung? Ich glaube nicht, dass es so sehr darum geht, sozusagen die Sachverhalte neu zu verstehen. Das können wir einigermaßen, sondern die Frage, wie kriege ich das zur Zielgruppe? Und damit komme ich zu Ihrer Frage zurück. Ich glaube, ja, es ist auch die Verantwortung von Medien, Medienkompetenz zu verbreiten. Also auch von ARD und ZDF, auch von den großen sozialen Netzwerken. Aber es ist eben auch unsere Verantwortung und der genügen wir vielleicht auch noch nicht genug, dass wir als Medienaufsicht diese Inhalte, diese Informationen so aufbereiten, dass der Bürger und die Bürgerin es auch einfach versteht, dass er es sozusagen einfach abrufen kann, dass das verdaulich zugänglich ist. Und ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, diese Medienkompetenzfragen werden so ein bisschen akademisch überhöht. Und ich glaube, wir müssen das sozusagen, naja, verarbeitbarer machen. Und dabei brauchen wir die Hilfe der Medienhäuser, weil sie sind die Experten bei der Frage, wie kriege ich Content zum Bürger? Und wir selber müssen uns ein bisschen darum kümmern, dass wir viel mehr diese Informationen aktiv zum Bürger bringen müssen und nicht darauf warten, dass sich ein Bürger bei uns meldet und mal eine Broschüre abfragt. Das wird nicht mehr passieren.
H-Info-Netzwelt, mein Thema heute, der Kampf gegen die Desinformation im Netz. Wie weit darf Regulierung gehen? Wo beginnt die Zensur? Darüber habe ich mit Dr. Tobias Schmidt gesprochen. Er ist der Chef der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und er sagt, ja, wir müssen mehr regulieren und es müssen klare Kriterien her, die die Regulierung juristisch wasserdicht machen. Was Regulierung auch bedeuten kann, zeigt sich in diesen Tagen in der Türkei. Dort sollen Social-Media-Plattformen wie Facebook stärker kontrolliert werden durch strengere Auflagen mit einem neuen Gesetz. Die Begründung, es soll vor allem Hasskriminalität im Netz stoppen. Kritiker fürchten aber ein neues Level weiterer Zensur. Sie sehen in dem neuen Gesetz einen Angriff auf eine der letzten Bastionen der Meinungsfreiheit in der Türkei. Isabel Gottowatsch hat sich das Gesetz und seine Konsequenzen mal genauer angesehen.
In Sachen Internetzensur kennt sich die Türkei bestens aus, könnte man meinen. 2 Jahre war die Plattform Wikipedia im Land gesperrt gewesen. Auch YouTube war in der Türkei zensiert. Jetzt sollen soziale Medien wie Facebook und Twitter strenger kontrolliert werden, mit einem neuen Social-Media-Gesetz. Ende Juli war es von der Regierung verabschiedet worden. Die islamisch-konservative AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte es auf den Weg gebracht.
Diese Kanäle, in denen es von Lügen, Beleidigungen, Angriffen auf das Persönlichkeitsrecht und Rufmorden wimmelt, müssen reguliert werden.
Die Social-Media-Kanäle. In den Augen des Präsidenten sind sie offenbar ein nur schwer kontrollierbarer Bereich. Das hatte er zuletzt persönlich zu spüren bekommen. Nutzer hatten im Netz seine Tochter und ihren Mann, Finanzminister Al-Bayrak, beleidigt. Fälle wie diese soll es nicht mehr geben. Das neue Gesetz, also ein Mittel im Kampf gegen Hassrede im Internet?
Wir alle wissen, wenn man einen Staatspräsidenten, einen Minister oder Abgeordneten beleidigt oder anschwärzt, dann gibt es dafür mit dem Strafgesetzbuch sowieso schon strafrechtliche Maßnahmen. Dafür braucht es kein neues Internetgesetz. Die Geschichte mit der Beleidigung von Erdogans Familienangehörigen, das war nur ein vorgeschobener Grund, um die Öffentlichkeit auf dieses geplante Social-Media-Gesetz aufmerksam zu machen und von seiner Notwendigkeit zu überzeugen.
Sagt Ahmet Sabancı, Internetaktivist aus der Industriestadt Sakarya. Der Beschluss der Regierung, soziale Medien in der Türkei strenger zu kontrollieren, wurde von der Opposition kritisiert. Für regierungskritische Medien sind Facebook und Co. oft die einzige Möglichkeit, ihre Artikel zu veröffentlichen. Für Blogger Sabancı steht fest, die Zensur in der Türkei werde weiter zunehmen.
Wenn man sich die Transparenzberichte von Anbietern wie Google, Twitter oder Facebook anguckt, sieht man, wenn es um das Löschen von Inhalten geht, da steht die Türkei an erster Stelle, und zwar schon seit Jahren. Das ist also schon länger Praxis hier.
Das Gesetz lässt nicht nur Internet-User zittern, auch die Anbieter selbst. Plattformen mit mehr als 1 Million türkischen Nutzern täglich sind demnach ab sofort verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen Niederlassungen in der Türkei zu eröffnen. Tun sie das nicht, können sie per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen werden, die Bandbreite ihrer Dienste um bis zu 90% zu drosseln. Gibt es Beschwerden gegen gepostete Inhalte, müssen die Plattformen sie innerhalb von 24 Stunden löschen, sonst drohen hohe Geldstrafen. Mit den neuen Regelungen macht sich die Türkei offenbar das Gesetz eines anderen Landes zum Vorbild. Das viel diskutierte Netzdurchsetzungsgesetz aus Deutschland, meint Sabancı.
Dieses Gesetz gleicht dem türkischen Gesetz sehr, denn es bildet eigentlich die Grundlage für das türkische Internetgesetz. Es nötigt Anbieter rechtlich dazu, im Falle von Klagen und Beschwerden viel schneller handeln zu müssen als bisher.
Auch die Daten türkischer Nutzer sollen die Anbieter ab sofort auf Servern im Land speichern. Ob die Anbieter bei all dem mitziehen, ist fraglich. Auf eine Anfrage gab es von Facebook dazu bislang keine Stellungnahme. Das wundert den 30-jährigen Social-Media-Experten Sabancı nicht.
Um ehrlich zu sein, ich beobachte da ein großes Schweigen. Es wird nicht gerne darüber gesprochen. Man wird auch in Zukunft nichts von den Anbietern dazu hören. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn sie werden einen so großen Markt wie die Türkei, das gilt auch für andere Länder, nicht verlieren wollen. Weder Google noch YouTube, weder Twitter noch Facebook.
Hier ist hr-Info-Netzwelt. Mein Thema heute, der Kampf gegen die Desinformation im Netz. Wie weit kann, wie weit darf Regulierung gehen und wo beginnt die Zensur? Isabel Gottavac hat in ihrem Beitrag geschildert, wie die türkische Regierung, wie der türkische Staatspräsident Erdogan Regulierung im Netz interpretieren und wie aus Regulierung ganz schnell Zensur und Verbote werden können. Ich spreche jetzt mit Markus Becketal. Er ist netzpolitischer Aktivist und er hat den Blog netzpolitik.org gegründet. Er sitzt unter anderem im Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Herr Becketal, der Beitrag aus der Türkei ist, ja, zugegeben, ein ziemlich krasses Beispiel für Regulierung im Netz. Hier wird das Recht auf freie Meinungsäußerung als Kernelement einer Demokratie auch beim Kampf gegen Desinformation nach Ansicht der Kritiker massiv beschädigt, massiv eingeschränkt. Und davon sind wir in Deutschland, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, im Moment noch meilenweit entfernt. Aber die Medienanstalten in Deutschland fordern mehr Regulierung, mehr Kontrolle. Gehen Sie damit?
Also ich gehe mit bei der Forderung nach mehr Regulierung. Allerdings wünsche ich mir eine bessere Regulierung durch besser ausgestattete Regulierungsbehörden, die auf Augenhöhe mit den großen Plattformen über diese Themen verhandeln können und einen klaren Rahmen durchsetzen können, wie wir eine freiheitliche Gesellschaft, Meinungsfreiheit, aber auch den Schutz für Opfer gewährleisten können.
Gucken wir mal auf ein tagesaktuelles Beispiel. Als am Wochenende die Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Trump bekannt wurde, da kochte das Netz in Minutenschnelle über. Es hagelte bei Twitter, bei Facebook, Insta, vielen anderen Plattformen Fake News, Desinformation ohne Ende, dass sich die Balken bogen. Wie geht man denn damit um?
Ja, das ist eine schwierige Frage, zumal wir hier einen US-Präsidenten haben, der eine der größten Desinformationsschleudern der Welt geworden ist. Und auch der aktuelle Fall zeigte, dass das Weiße Haus eine alternative Realitätslinie kommuniziert, so dass es auch kein Wunder war, wenn quasi bei den Rezipientinnen, also uns Nutzerinnen, unterschiedliche Wahrnehmungen auf den aktuellen Stand der Debatte oder des Ereignisses unklar war und viel Anschlusskommunikation in diesen alternativen Realitäten stattfand.
Im Moment ist es ja so, dass die Anbieter der Plattformen verpflichtet sind, Fake News, Desinformation aus dem Netz zu schmeißen bzw. mit einem Tag zu versehen. Und Donald Trump kann ja mit seinen diversen Tweets ein Lied davon singen. Ist das denn ein guter Weg, das den Anbietern zu überlassen?
Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt gegenüber früheren Zeiten. Und das war ja auch nicht einfach, die großen Plattformen in diese Richtung zu treiben, dass sie endlich mal Verantwortung übernehmen. Die hatten sich nämlich ziemlich lange damit rausgeredet, dass natürlich der US-Präsident eine herausragende zeitgeschichtliche Persönlichkeit wäre, dass man da nicht so einfach eingreifen könnte. Man hat auch sich bemüht, nicht zu viel in diese Richtung zu unternehmen, aus Angst, dass Donald Trump mit Regulierung in den USA antworten könnte. Die Plattformen sind da unterschiedlich herangegangen. Twitter war ein bisschen motivierter als Facebook, die eigentlich dahingetrieben werden mussten, dass sie endlich mal Warnhinweise gegen offensichtlichste Desinformationen aus dem Weißen Haus an die jeweiligen Beiträge dran schreiben mussten. Ja. Ob das quasi der letzte Stand ist oder das bestmögliche Ergebnis, das steht zu bezweifeln. Das ist aber auch der Gesetzgeber gefragt, hier den Plattformen ausreichende Vorschriften zu geben, was auf EU-Ebene im Moment im Rahmen des digitale Dienstegesetzes ja. diskutiert wird, damit die Plattformen nicht weiterhin eigenständig auch unter öffentlichen Druck hin, was ja ganz gut ist, ihre eigenen Hausregeln ändern, sondern wir als Gesellschaft Regeln vorgeben und dann auch durchsetzen.
Die US-Amerikanerin Ellie Funk ist eine Expertin für Internetfreiheit beim amerikanischen Think Tank Freedom House. Sie sagt, viele demokratische Regierungen wollen sich mit guten Absichten gegen Fake News und Hass und Manipulation im Netz zur Wehr setzen. Die ergriffenen Gegenmaßnahmen seien aber oft weniger gut. Sie sagt, das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG, das tauge nichts, weil es die Zensuraufgaben an private Firmen eben wie Facebook und Google auslagert. Haben Sie eine bessere Idee als das NetzDG oder diesen Code of Practice der Europäischen Union?
Also das NetzDG zu kritisieren, das muss man ein bisschen differenzierter machen. Es hat sehr gute Ansätze, beispielsweise, dass Plattformen damit verpflichtet werden, alle halbe Jahr sogenannte Transparenzreporte zu veröffentlichen, die erst eine öffentliche Debatte darüber ermöglichen, wie die Plattformen denn beim Löschen von Beiträgen vorgehen und wie häufig das vorkommt. Es ist natürlich keine ideale Lösung, wenn wir als Gesellschaft, als Staaten diesen Plattformen quasi auch noch die Aufgaben in die Hand geben, die in der analogen Welt staatliche Sicherheitsbehörden und Gerichte erledigen. Facebook, Twitter und Co. sind jetzt sozusagen Richter, Staatsanwälte in einem regulieren freie Meinungsäußerung und wir als Nutzerinnen haben zu wenig Rechte, um dagegen vorzugehen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man sich anschaut, 92% sind der unter 30-Jährigen sind laut ARD/ZDF-Online-Studie bei WhatsApp. Bei WhatsApp kann man jederzeit rausgeschmissen werden, sozusagen auf Basis der Hausregeln von Facebook. Und wenn man als junger Mensch quasi, weil irgendwelche algorithmischen Entscheidungssysteme mal irgendwie gedacht haben, dass man vielleicht gegen eine Hausregel verstoßen hat, auf einmal von WhatsApp ausgesperrt wird, dann wird man von seinem sozialen, digitalen Leben ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein Problem bei diesen marktdominanten, monopolartigen Plattformen, auf die wir leider angewiesen sind, weil wir uns als Gesellschaften davon abhängig gemacht haben.
Was müssen wir denn in der Demokratie aushalten an Fake News, an Desinformation und was nicht? Oder anders gefragt, wo muss man die Grenze ziehen, um nicht als demokratischer Staat ja in dieses Fahrwasser der Zensur zu geraten? So wie wir das gerade auch in der Türkei erleben, wie das ja schon lange zum Beispiel in China der Fall ist.
Also erstmal sollte man unsere Grundrechte auch im digitalen Zeitalter und auf digitalen Plattformen durchsetzen können und Schutzmechanismen haben, wenn quasi durch Hausregeln unsere Grundrechte gefährdet sind. Wir haben zum Glück starke Grundrechte in Deutschland. Das ist kein Vergleich mit der Türkei oder anderen repressiven Staaten wie China, wo quasi ja solche Gesetze genutzt werden, um gegen Kritikerinnen und legitime demokratische Kritik auch vorgehen zu können. Hier gilt es also genau hinzuschauen, welche Regeln von wem durchgesetzt werden. Und da haben unsere Regulierungsbehörden eigentlich relativ lange geschlafen, beziehungsweise haben wir es uns als Staat sehr lange geleistet, dass wir zwar verschiedene Regulierungsbehörden haben, wie die Bundesnetzagentur oder das Bundeskartellamt, Datenschutzbehörden und Landesmedienanstalten, die aber wiederum unterschiedliche Rollen, Zuständigkeiten haben, häufig nicht ausreichend, vor allen Dingen technische Expertise besitzen und dann auch die Rolle nicht eindeutig geklärt ist und man aber auch zu wenig Zugang zu den Daten der großen Plattformen hat und um unabhängig kritisch analysieren zu können, wie denn diese Mechanismen funktionieren, ob diese Mechanismen vielleicht nicht doch, wofür es sehr viele Indizien gibt, sehr viele Desinformationsbeiträge bevorzugt durchleiten, weil sie einfach aufgrund des Geschäftsmodells, der Aufmerksamkeit und des Verkaufs von Werbung erregte Beiträge bevorzugt durch die algorithmischen Entscheidungssysteme durchlassen.
Markus Becketal, es gibt im Netz eine Menge Graswurzelbewegungen. Die lehnen jede Regulierung ab, die sagen, das Netz reguliert sie selbst und staatliche Stellen sollen sich bitte komplett raushalten. Diese Bewegungen kommen aus der linken politischen, auch aus der rechten politischen Ecke. Das klingt so ein bisschen nach 90er Jahre, als das Netz so ein Platz der informationellen Anarchie war. Kann man diese Forderungen 2020 vergessen?
Also ich teile diese Forderungen so nicht mehr. Ich habe möglicherweise früher anders darüber gedacht. Allerdings leben wir jetzt in einer Welt, die massiv von ganz wenigen Unternehmen dominiert wird, die einseitig Regeln vorgeben, diese Regeln einseitig ständig ändern und auf die wir ja leider angewiesen sind, weil wir uns von diesen Plattformen, die ja auch praktische Dienste anbieten, abhängig gemacht haben. Und wir sollten in einer demokratischen digitalen Gesellschaft uns aus dieser Abhängigkeit befreien und zu einem Zustand kommen, wo wir die Regeln vorgeben, wo ausreichend Checks and Balances eingebaut sind, wo rechtsstaatliche Prozesse mit eingebaut sind, damit wir ja weiterhin souveräne Netzbürgerinnen bleiben können.
Vielen Dank an Markus Becketal, Netzaktivist und Gründer von Netzpolitik.org. Wie weit muss Regulierung gehen und wo beginnt die Zensur im Netz? Das war das Thema heute in HR Info Netzwelt und als Fazit bleibt, die Trennlinie zu setzen ist äußerst schwierig. Das erkennt man an der Vielzahl der Regelungen und Regulierungsanweisungen in Deutschland und in Europa. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eines der wertvollsten Güter unseres demokratischen Gemeinwesens. Aber Desinformation und Fake News im Netz rütteln an den Grundfesten der Demokratie und an den Kernelementen des sozialen Miteinanders. Darum muss die Politik klarere Regelungen für die Netzakteure auf den Weg bringen und diese auch durchsetzen. Das haben meine Gesprächspartner heute ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. HR Info Netzwelt gibt es überall da, wo es im Netz Podcasts gibt und zum Runterladen bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.